Matthäus 26, die Verse 1 bis 5 und dann 14 bis 16. Es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass in 2 Tagen Passa ist. Und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die hohen Priester und die Ältesten des Volkes im Palast des hohen Priesters, der hieß Kaiphas, und sie hielten Rat, Jesus mit List zu ergreifen und zu töten. Sie sprachen aber: Nur ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr gebe im Volk. Da ging einer von den 12 mit Namen Judas Iskariot zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge, und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere. Und aus 1. Petrus 1, Vers 18 und 19: Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes. Amen. Amen. Als ich noch Vikar gewesen bin in Altenburg, da musste ich Stundenentwürfe für den Schulunterricht machen und auch für Gemeindegruppen ausarbeiten. Und das Wichtigste dabei war, dass man immer das Ziel jeder Unterrichtsstunde genau beschreiben konnte. Antonia kennt das jetzt auch: Wenn es Lehramt geht, dann ist das manchmal fürchterlich. Dann denkt man, das ist ja alles irgendwie so klar, intuitiv, aber man muss das dann irgendwie so klar formulieren, ganz klar formulieren. Was ist das Stundenziel und auch Zwischenziele? Wie komme ich dann dahin? Wo will ich eigentlich mit den Kindern hin? Was sollen die genau lernen? Und, aber nicht nur da, sondern auch in der Wirtschaft zum Beispiel ist das so, dass Ziele formuliert werden. In Unternehmen, man hat Betriebsziele. Und dann gibt es da einen Maßnahmeplan, das wird auch überprüft, ne, ob es auch wirklich funktioniert. Oder in Organisationen heißt das dann Organisationsentwicklung. Auch da werden Ziele beschrieben. Und, aber selbst in ganz banalen Dingen im Alltag, zum Beispiel im Urlaub, fährt man ja auch nicht ohne ein Ziel wahrscheinlich, ne, sondern man hat das klar definiert. Wir werden zum Beispiel dieses Jahr, ich habe seit vielen, vielen Jahren mal 3 Wochen Urlaub im Sommer, wollen wir nach Italien fahren, bis runter in die Stiefelhacke. Und da überlegt man sich ja, wie kommen wir da hin in einem durch oder machen wir Zwischenstationen. Das finden alle ganz normal und vernünftig. Aber wenn es um das Größte geht, wenn es um unser Leben selbst geht, dann meinen die Leute, dass man ohne ein klares Ziel auskommen kann. Das ist doch komisch, ne? Da lebt man einfach. So Leben als eine Aneinanderreihung von Ereignissen. Mehr oder weniger zufällig. Oder auch als ein Kreislauf aus lauter Pflichten und manchmal auch Freuden und Ritualen. Und hier und da wird das mal unterbrochen, vielleicht durch überraschende Erlebnisse, bis dann irgendwann einmal das Licht ausgeht. Das ist das Lebensgefühl und das Prinzip eigentlich der meisten Menschen. Das halten sie für normal. Aber der Apostel Petrus schreibt, wie wir gehört haben: Ihr seid freigekauft worden. Und ich habe jetzt mal eine andere Übersetzung noch. Luther sagt von dem nichtigen Wandel. Und hier steht von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Ein sinn- und zielloses Leben. Jesus hat euch freigekauft. Also Jesus erlöst aus einem sinn- und ziellosen Leben. Aber Petrus sagt ja, ihr seid frei gekauft worden, und das nimmt ein Bild auf, was den Menschen damals sehr, sehr gegenwärtig war. Das ist der Sklavenmarkt, den man überall antreffen konnte in jeder größeren Stadt des Römischen Reiches. Und da waren also Leute, die verkauft werden sollten zum Sklavendienst, und sie hatten überhaupt gar keine Chance, ihrem traurigen Dasein als Sklaven irgendwie zu entkommen. Das war ein völlig perspektivloses Leben, sie konnten das nicht selber bestimmen. Und dieses Bild verwendet jetzt Petrus und sagt, ihr seid aber freigekauft worden. Er verwendet dieses Bild ja nicht zufällig, es ist ein drastisches Bild. Nicht? Ein Sklave, der nicht Herr über sein eigenes Leben ist, sondern der das tun muss, was ihm gesagt wird. Und das verwendet Petrus, weil er wusste, dass jeder Mensch, egal ob Atheist oder hochreligiös, in einem Kreislauf der Sinnlosigkeit gefangen ist. Und das, ich will da nochmal das Letzte besonders betonen, weil wir vielleicht als Gemeinde sagen, naja, gut, wenn jetzt jemand Atheist ist und hat gar kein größeres Lebensziel, dann mag das vielleicht so sein, dass er in einem Kreislauf der Sinnlosigkeit da ist. Aber Petrus spricht ja zum Beispiel in der Pfingstpredigt auch an sehr religiöse Menschen, an seine Volksgenossen, an alles Juden, nicht alles gottgläubige Menschen. Er sagt, lasst euch erretten aus diesem Geschlecht, das verkehrt ist. Das heißt, es gibt auch im religiösen Bereich einen Kreislauf der Sinnlosigkeit, der überhaupt gar nicht durchdringt zu einem wirklichen Ziel, zu einer Zielgerade. Wir müssen erlöst werden, egal ob religiös oder atheistisch. Wir sind gefangen in Unfreiheit, bis wir herausgekauft werden. Das können wir nicht selber tun, das kann nur einer, das kann nur Jesus. Und mein Anliegen ist es ja als Pfarrer, das wisst ihr auch in dieser Gemeinde, und ich freue mich auch, dass es unser gemeinsames Anliegen ist, diesen Heiland zu bezeugen, der sein Leben in die Waagschale geworfen hat, um Menschen freizukaufen, von dem die Schrift sagt, er kam, um Gefangene zu befreien. Das ist ja auch ein drastisches Wort. Ne? Beziehen wir das überhaupt auf uns? Oder sagen wir, naja, es gibt einzelne Menschen vielleicht irgendwo, die sind ganz arm dran und da gilt das Wort, aber für mich nicht? Ja doch, es gilt für jeden Menschen. Wir sind gefangen in einem Kreislauf der Sinnlosigkeit, bis Jesus uns daraus freikauft. Das ist die Wahrheit. Denn wenn jemand nicht von Jesus freigekauft worden ist, bleibt er auf der Spur des Todes und hat keine Möglichkeit, sich selber nun Zukunft und Perspektive zu geben. Aber Christus durchbricht den Teufelskreis und bringt uns auf die Spur des Lebens. Und das ist dann keine Religion, die wir vertreten. Und ich meine, ich sehe heute, es ist die Gemeinde versammelt. Ich weiß das ja nie vorher. Manchmal kommen nach Pölzlicher auch Leute, die sind so plötzlich mal aus Neugierde da und haben noch nie das Evangelium wirklich gehört. Ihr kennt es im Prinzip. Aber dann ist ja immer die Frage, auch wenn wir es kennen als Gemeinde, ist das dann noch unser Leitbild, wie wir mit Menschen reden, was wir eigentlich als Gemeinde auch erreichen wollen, wenn unsere Gottesdienste wir feiern und uns dann freuen, wenn hier und da mal jemand Neues da ist und auftaucht aus Neugierde, vielleicht was sagen wir eigentlich den Leuten? Und das ist wirklich mein Anliegen, unser gemeinsames Anliegen zu sagen, es gibt einen Heiland, der erlöst aus einem sinn- und ziellosen Leben. Haben wir den Mut, das den Menschen zu sagen? Dein Leben ist sinnlos und ziellos. Wir sind sehr zurückhaltend oft, unangenehme Wahrheiten auszusprechen. Wir sollten diesen Mut haben. Wer will, dass sich was ändert, ist jetzt ein weiterer Schritt auf meinem gedanklichen Weg, wer will, dass sich was ändert, der muss was ändern. Nicht? Das heißt, es geht nicht ohne Entscheidungen. Es geht nicht ohne klare Entscheidungen. Und deswegen will ich auch immer wieder darauf hinweisen und sagen, es reicht nicht in einer normalen Kirchlichkeit irgendwie Gottesdienste zu feiern, sondern immer wieder Menschen herauszufordern und zu fragen, hast du überhaupt jemals diesen Kreislauf von Jesus her durchbrechen lassen, indem du dich ihm wirklich angeschlossen hast? Wann war denn das? Wann war denn das? Und ich bin ziemlich sicher, wenn jemand nicht sagen kann, ja, das war in den und den Zusammenhängen, dann hat das nicht stattgefunden, höchstwahrscheinlich. Man kann ja auch im kirchlichen Leben so teilnehmen und dann kehrt das immer wieder, ne, Sonntag für Sonntag, man hat Teil daran und so weiter. Aber ist man auf der Zielgeraden zum Leben, weil man sagt, mein Leben ist angebunden an Jesus festgemacht? Ist das so, dass ich das hundertprozentig weiß oder ist es das nicht? Wir müssen es immer und immer wieder zur Sprache bringen. Wer will, dass sich was ändert, der muss etwas ändern. Und das heißt, ich sage ja, wirklich bewusst zu dieser Botschaft, dass Jesus mich freigekauft hat. Mich selber. Und zwar deswegen, weil es nötig war und ich das nicht selber hinbekomme. Und jetzt will ich euch mal in meine Jugend entführen und euch ein total cooles Lied vorspielen. Das ist ziemlich rockig. Allerdings 1983 war die Aufnahmetechnik in den christlichen Musikbereichen noch nicht so ausgefeilt. Also es ist etwas, man merkt, dass das ein altes Stück ist. Und dieses Lied heißt Immer im Kreis. Immer im Kreis ist das, spielt sich das Leben an. Von Arno und Andreas. Und darauf gehe ich dann noch ein bisschen ein. Nicht erschrecken, das ist ein bisschen laut, aber das ist bei Rockmusik so.
Natürlich jetzt mal in dem Liedtext so ein Beispiel, wo jemand
ein vielleicht ganz unchristliches, heidnisches Leben führt und dann Wochenende für Wochenende durch die Kneipen zieht und merkt, da ist ja irgendwie kein wirklicher Sinn in diesem Leben. Aber das gibt es sicherlich auch im christlichen Gewande, da ist man dann irgendwie in der Gemeinde und hat da auch seine Aufgaben und irgendwann erschlafft das alles zu so einem sich immer wiederholenden Kreislauf von Pflichten, die man erfüllt, ne? Kann es aufgeben. Und deswegen ist das die Frage, was vertreten wir eigentlich? Ist das irgendwie ein Prinzip, eine Glaubensüberzeugung, die man ausspricht und wo man dann das Leben einfach abarbeitet und sich dann in so einem frommen Kreislauf bewegt? Oder ist das immer noch und immer wieder lebendige Beziehung zu dem auferstandenen Herrn, von dem hier gesagt wird, ich freue mich darauf, dass er kommt? Das muss man wirklich immer wieder sich fragen, weil man selber auch hineingerät in so einen komischen Kreislauf manchmal. Und die Aussage in dem Lied, deswegen habe ich das auch gewählt, dachte, das ist auch für die Gemeinde gut, ne? Dass Jesus den Kreis der Langeweile schon durchbrochen hat, das ist ihm aufgegangen in der Kirche plötzlich mal am Sonntagmorgen, was Jesus Christus tat, dass er den Kreis der Langeweile schon durchbrochen hat. Es geht sehr schnell, dass in Kirchgemeinden, in Gemeinden es unglaublich auch langweilig wird. Oder? Das geht schnell. Man muss wirklich daran arbeiten, aber nicht in dem Sinne einer Unternehmensentwicklung, das vielleicht auch, dass man sich mal zusammensetzt und sagt, was können wir eigentlich tun, dass wir das auch ausdrücken, aber vor allen Dingen und immer zuerst in dem eigenen Leben sagen, ich will nicht in irgendwie so, in solche Kreisläufe hineingeraten, sondern ich will da dranbleiben, jeden Tag neu, dass der auferstandene Christus in mein Leben hinein etwas sagen kann und das ist nicht langweilig dann, sondern das ist lebendig, das ist dynamisch. Gottes neue Welt mitbauen, ist hier gesagt worden. Ne? Das ist etwas Neues auf einmal, etwas, was wirklich Sinn ergibt, was Ewigkeitswert hat. Und das bedeutet jetzt nicht, dass man sich irgendwie aufs Jenseits hin vertröstet und derweil wieder in sinnlosen Kreisläufen dann sein Leben fristet, nur mit dem Unterschied, dass man sagt, am Ende werde ich auferstehen und dann wird alles schön, sondern das bedeutet, dass man aktiv teilhat. Und das ist ja auch etwas, was wir gerne möchten, dass Menschen, die herkommen und sagen, ich bin auch Teil der Gemeinde, dass sie aktiv teilhaben mit ihren Gaben, mit ihren Möglichkeiten, Gemeindeleben zu gestalten, sich vielleicht auch in einer ganz überraschenden Weise mal einzubringen und sagen, ich habe da eine Idee. Klingt vielleicht verrückt, hat es noch nie gegeben in der Gemeinde, aber wäre das nicht etwas? Ich erinnere mich daran, dass Detlef Kauper, der ja vor Jahren uns auch als Gemeinde beraten hat, erzählte, dass wir in Erfurt in der Gemeinde Checkpoint Jesus auch überlegt haben, wie können wir Leute eigentlich noch mit hineinnehmen, integrieren, und dann waren da etliche junge Leute und es fiel aber schwer zu sagen, ja, welchen Platz sollen sie denn jetzt bekommen in der Gemeinde, und dann haben sie gesagt, ach, das ist auch die ganz falsche Fragestellung, vielleicht soll man einfach fragen, was sie gerne tun, was ihre Begeisterung ist, was sie machen möchten, und dann haben sie einen Workshop gemacht für Graffiti-Kunst. Nun, ganz viele junge Leute haben gesagt, wir sprayen jetzt in Erfurt an den Flächen, wo es erlaubt ist, Bilder. Und da haben sie bestimmt auch christliche Motive mitgenommen. Und dann, über diesen Workshop, da können wir viele junge Leute erreichen, die da begeistert für sind. Nicht? Man muss ja Kontakt finden, mit dem Ziel aber, das Evangelium zur Sprache zu bringen. Ja, so eine Arbeitsgruppe gab es in der Gemeinde nicht. Graffiti-Kunst in Erfurt, das gab es nicht. Eine neue Idee, raus aus den immer gleichen Dingen. Ich wünsche mir sehr, dass, wenn Leute hinzukommen in unsere Mitte, sie das Gemeindeleben auch verändern, weil sie sagen, ich möchte etwas tun, ich möchte etwas einbringen, was mir wichtig ist. Und dann hoffe ich, dass die Gemeinde, wir alle nicht gleich sagen, ja, ach, das hat es noch nie gegeben, das brauchen wir eigentlich nicht, sondern dass man bereit ist, sich einzulassen. Aber auch möchte ich nochmal sagen, der ganz normale Alltag, den ich jetzt nicht wegreden will, der in seinen Kreisläufen ja bleibt, nicht? Man muss montags zur Arbeit und das geht bis Freitag oder Samstag oder auch im Schichtdienst, sind ja auch schon mal manchmal Dinge, die einen lähmen können und niederdrücken. Wenn der christliche Glaube, die Beziehung zu Jesus Christus nicht dazu führt, dass diese schlichten Alltagsdinge, die manchmal auch nervtötend sein können, geadelt werden, dann stimmt auch da etwas im Glauben nicht. Denn die Arbeit hat Gott uns gegeben, dass wir sie tun. Ne? So steht es in der Bibel, es hat Gott dem Menschen die Mühe gegeben, damit er sich damit plage und auch inne werde, dass diese Welt nicht unsere letzte Heimat sein kann. Aber es ist auch unsere Berufung, auch als Christen, dass wir diese Dinge ernsthaft und mit Freude tun und als einen Gottesdienst. Die Haushaltspflichten, die Beschäftigung mit den Kindern, die Vorbereitung von Schulunterricht oder eben auch die Arbeit in der Landwirtschaft oder wo immer man tätig ist, in der, im Autohaus, bei ATU, immer wieder schwierig, freundlich zu sein, zu den Kunden vielleicht, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Alles das wird geadelt durch die lebendige Beziehung zu Christus, der uns sagt, und das finde ich ja einen grandiosen Gedanken, egal welche Mühe du trägst, und manchmal ist das vielleicht auch mit Seufzen oder Tränen verbunden, das hat alles einen Wert für die Ewigkeit. Das ist nicht verloren. Ich glaube, das Schlimmste ist vielleicht für Menschen, ein Leben zu fristen, mit den Pflichten und Lasten und das Gefühl zu haben, das ist alles eigentlich sinnlos und verloren. Warum tue ich das? Aber wenn wir zum Beispiel in einer Familie die Lasten und Nöte auch eines Familienlebens tragen, weil wir sagen, wir sind von Gott berufen in dieses Leben, dann hat das auf einmal einen Ewigkeitswert. Ein Psalm sagt, Gott sammelt unsere Tränen wie in einem Krug. Nicht? Was immer da an Beschwernissen ausgehalten wird und mit Gebet manchmal bewältigt, mehr oder weniger gut, was offen bleibt, was wir ans Kreuz bringen können an offenen Dingen, hat alles Ewigkeitswert. Das ist doch grandios, oder? Ist nicht unbedeutend, was du an Zeit verbringst mit deinen Kindern, wie du sie förderst oder anhörst. Alles nicht unbedeutend. Und für die Mitarbeiter in der Gemeinde möchte ich nochmal betonen, es ergibt keinen Sinn, hier sich einzubringen, obwohl wir das möchten. Wir möchten gerne, dass viele sich einbringen. Es ergibt aber keinen Sinn, wenn man nicht selber in seinem Herzen weiß und sagen kann, ich bin erlöst. Jesus hat mich freigekauft aus einem Kreislauf der Sinnlosigkeit, damit mein Leben ein Ziel gewinnt, einen Ewigkeitswert hat und damit das, was ich tue, ich als ein Kind Gottes tue, reich bei Gott durch Jesus, ein von Gott adoptiertes Königskind, das ist mein Stand. Und dann darf ich auch im Leben scheitern oder Aufgaben übernehmen, wo ich merke, denen bin ich nicht gewachsen oder das ist vielleicht doch nicht meine Begabung, können Dinge schief gehen, das ist alles nicht schlimm, weil meines Glückes Schmied ist ein anderer. Ich merke, ich sage so einen Satz, den man kennt, ne? Jeder ist seines Glückes Schmied. Leute, da müssen wir widersprechen. Man hört das so von den Kollegen vielleicht oder so, ne? Jeder ist seines Glückes Schmied. Und wir müssen da widersprechen und sagen, nein, du vielleicht, ich bin nicht meines Glückes Schmied. Mein Glück hat schon ein anderer geschmiedet. Das ist ein einfaches Glaubenszeugnis im Alltag. Er hat mich freigekauft. Und deswegen habe ich diesen Text gelesen vom Beginn der Passionsgeschichte in Matthäus 26. Da möchte ich noch kurz was zu sagen. Dass Jesus nämlich sehr bewusst die Verbindung herstellt von seinem Kreuzestod zum Passafest. Hatte ich vorgelesen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, es ist jetzt, ihr wisst, dass es jetzt Passafest ist. Und der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Und er wird gekreuzigt werden. Ganz klar stellt Jesus diese innere Verknüpfung her. Und Jesus macht selber von seinem Kreuzestod diese Verbindung zum Passafest. Und im Passafest geht es ja auch um Befreiung. Ne? Die Juden denken daran, wie Gott sie herausgeführt hat aus Ägypten, aus der Knechtschaft Ägyptens, wo ein perspektivloses Leben sie fristeten und führt sie da heraus in die Freiheit. Und deswegen ist, wenn wir jetzt auf Ostern zugehen, das natürlich das Thema. Jesus sagt es von Anfang an, ich werde mein Leben geben für euch, werde sterben am Kreuz. Und das genau am Passafest. Als in Jerusalem die Passahlämmer geschlachtet wurden und die Juden sich erinnerten, durch das Blut dieses Lammes an die Türpfosten gestrichen, ging der Tod an unseren Häusern vorüber und es war Auftakt zum Weg in die Freiheit. Nicht? Da fließt das Blut Jesu. Und ich fand interessant, dass die Pharisäer, wie wir gelesen haben, dieses eigentlich umgehen wollten. Sie wollten möglichst nicht beim Passafest Jesus verhaften und töten. Das Dachten Sie, nur nicht bei dem Fest, da sind so viele Leute, ne? Jesus war bekannt und so, nur nicht beim Fest, also wann anders, aber nicht da, dass nicht Aufruhr im Volk entsteht, seht ihr? Und obwohl die, die ja nun das Ruder in der Hand haben und planen, Jesus zu töten, sagen, wir wollen es nicht bei dem Fest, was passiert? Es passiert genau am Fest. Und zwar merkwürdigerweise ausgerechnet durch Judas, nicht? Der aus dem Jüngerkreis Jesus verrät. Genau dann. Und da sehen wir, dass hier ein ganz anderer im Regiment sitzt. Nicht Menschen, was Menschen planen und so weiter, sondern was Gottes Absicht ist geschieht, was Jesus tun will. Er gibt sein Leben ja freiwillig. Es ist nicht etwas, was ihm widerfährt, sondern er hat das Heft des Handelns in der Hand. Und es geschieht, wie er gesagt hat und wie auch es sein soll, damit diese Sinnfälligkeit, diese Brücke da ist, nicht vom Passafest zum Kreuzestod Jesu. Und daraus können wir aber wirklich diesen Trost nehmen, Gott sitzt im Regiment, egal was Menschen planen oder was sie vielleicht auch anrichten in unserem Leben. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, hat irgendwo auch Menschen um sich, wo er sagt, was haben die angerichtet in meinem Leben irgendwie, ne? Störend und so. Egal. Auch was Regierungen ausbrüten. Jetzt viel Angst unter den Menschen. Was wird da in der Ukraine? Jetzt wird Europa immer weiter da in diesen Krieg hineingezogen. Viele sind äußerst bedrängt. Egal wie furchtbar alles aussieht, wir haben Hoffnung. Wir sind getröstet, wenn wir wirklich in diesem Glauben stehen, dass Gott nichts entgleitet, wie wir hier in der Passionsgeschichte sehen. Es entgleitet ihm nicht. Ne? Es ist genau, wie er es will. Karl Barth soll gesagt haben, ziemlich zum Ende seines Lebens, schon fast auf dem Sterbebett, nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Es wird regiert. Und zwar von ganz oben. Und für uns ist Segen bestimmt. Das möchte ich, dass wir es mitnehmen aus dem Gottesdienst. Für uns ist Segen bestimmt, wenn wir zu denen gehören, die Jesus erlöst hat aus den Kreisläufen der Sinn- und Ziellosigkeit im Leben. Und selbst dann, wenn wir zwischendrin merken, jetzt haben wir uns wieder irgendwie in unseren Kreisläufen reingefangen und der Blick ist nicht mehr ausgerichtet. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hat er für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und dann wird auch das immer wieder geschehen und dir geschenkt werden, dass du ausgerichtet wirst. Ich bete, dass auch durch den Gottesdienst geschieht, dass ihr nach Hause geht und sagt, ja. Und jetzt wollen wir auch alles jammern lassen. Manchmal kommt man auch da hinein in so einen Kreislauf. Nicht? Und jetzt ist Schluss damit. Und jetzt besinne ich mich wieder, dass Jesus mich erwählt hat, freigekauft hat und ich bestimmt bin zu einem Leben, was ein Ziel hat, was Hoffnung hat, was von Langeweile und Eintönigkeit befreit ist und wo ich meine Gaben in seinen Dienst stellen kann. Das wäre doch sehr vernünftig, nicht? Sich diesem Gott immer wieder in die Arme zu werfen. Und der Frieden Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.